In der heutigen Folge geht es um die Highlights des CX Trendradars. Wir sprechen über die großen Trends, über die Outside-In-Perspektive, Management-Cockpits, Governance-Strukturen, Mitarbeitererfahrung und CX-Ökosysteme. Ein bunter Strauß zum Stand der wichtigsten Themen des CX-Managements in der Dachregion. Hallo und herzlich willkommen bei CX Talks. Mein Name ist Peter Pirner. Schön, dass du wieder da bist. CX Talks wird diesen Monat unterstützt von Scopus Connect, dein perfekter Ansprechpartner, um Customer Experience Management professionell im Unternehmen zu etablieren. Scopus Connect ist als Teil der Scopus-Gruppe der spezialisierte One-Stop-Shop für die Konzeption und technische Umsetzung von Best-in-Class Customer Experience und Insights-Community-Lösungen. Als führender Anbieter in der Dachregion hilft Scopus Connect seinen Kunden, die eigenen Kunden besser zu verstehen und attraktivere Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln. Der langjährige Qualtrics-Partner verfügt zudem über umfassende Erfahrung, wie man Kundenfeedback in Echtzeit erfasst und darauf basierend wirksame Maßnahmen ableitet. Das Ergebnis? Positivere Kundenerlebnisse und eine starke emotionale Beziehung zwischen Kunden und Unternehmen. Mehr Informationen findest du auf der Website www.scopus-connect.de. Es ist ja immer gut, wenn man einen Überblick über den aktuellen Stand der Entwicklungen und die neuesten Trends im Customer Experience Management hat. Groß angelegte, seriöse Unternehmensbefragungen gibt es zu dem Thema für die Dachregion nur sehr wenige. Mir persönlich kommt es bei der Analyse der Trends auch eigentlich mehr darauf an, wie Fachleute aus ihrer Erfahrung und den Gesprächen mit anderen Fachleuten die Situation einschätzen. Im Customer Experience Management gibt es natürlich besonders viele Fachleute. Das liegt daran, dass die einen sich mehr auf Technologie und Software konzentrieren, andere verfolgen Management-Trends und übertragen wesentlichen Gedanken auf die CX-Thematik. Und zunehmend mehr bewegt sich das Thema auch in die HR-Welt bzw. die Organisationsentwicklung. Und keiner hätte es gedacht, da gibt es wieder ausgewiesene Fachleute, die aber mit Technik- oder ROI-Betrachtungen meist wenig am Hut haben. Es macht mir persönlich sehr viel Freude, diese unterschiedlichen Fachsilos wieder zusammenzubringen. Denn am Ende des Tages ist CX-Management in weiten Teilen eine Kombination klassischer Unternehmensaufgaben, gewürzt mit ein paar speziellen Methoden. In der Gänze aber vor allem herausfordernd, weil die Kundensicht, mein heutiger Gast nennt das Outside Insights, möglichst überall sinnvoll eingebaut werden soll. Der Rest ist People, Process und Technology. Wie gut, dass es da den CX Trendradar gibt, der genau entlang dieser Dimensionen eine fachlich fundierte Einschätzung aller relevanten Entwicklungen gibt und das bezogen auf die Dachregion. Weil wir ja irgendwie doch anders sind als die anderen Regionen. Ein ziemlich abgeschmacktes Stereotyp zwar, aber leider in vielen Fällen eben doch richtig. Zumindest im Vergleich zu den angelsächsischen Ländern. Der CX Trendradar ist über die Jahre immer größer und umfassender geworden. Die aktuelle Version hat 100 Seiten, die, selbst wenn ich sie nur vorlesen würde, wohl das zweite Halbjahr von CX Talks inhaltlich problemlos füllen würde. Deshalb ist eine Auswahl notwendig, die ich mit großem Vergnügen höchst subjektiv als Fachmann vorgenommen habe. Sollten dich andere Themen interessieren, kannst du dir die im CX Trend Report 2023 selbst anschauen. Alle Links zum kostenlosen Download findest du in den Shownotes. Der CX Trendradar wird von Harald Henn und Nils Hafner, zwei persönlich und fachlich von mir sehr geschätzte CX-Weggefährten, seit vielen Jahren konzipiert und erstellt. Da wir uns in dieser Folge vor allem um die nicht-technischen Aspekte kümmern wollen, bat ich Nils auf die Podcast-Bühne. Nils Hafner ist Professor für Kundenbeziehungsmanagement an der Hochschule Luzern. Er ist ein international angesehener Experte und Speaker zum Thema profitable Kundenbeziehungen. Ich freue mich immer sehr, mit ihm im vertrauten One-to-One oder im Rahmen dieser öffentlichen Podcast-Episode zu sprechen. Hallo Nils, herzlich willkommen bei CX Talks.
Hallo Peter, freue mich hier zu sein.
Lieber Nils, alle Jahre wieder und mit immer mehr neuen Insights diskutieren wir den CX Trendradar. Bevor wir loslegen, ganz kurz, was ist der CX Trendradar und wer sollte ihn sich anschauen?
Der CX Trendradar ist eigentlich ein Instrument für Entscheidungsträger, um nachvollziehen zu können, wie entwickelt sich das Thema Customer Experience Management. Und es ist vor allen Dingen ein Instrument, um Bullshit-Begriffe zu reduzieren. Das heißt also, wir versuchen zu schauen, über welche Themen wird am Markt geredet und wie entwickeln sich diese Themen auf einem Reifegradmodell.
Und das Ganze bezieht sich auch nur auf die Dachregion. Ich glaube, das muss man noch mit dazu sagen.
Das ist eine wichtige Information. Wir schauen uns Deutschland, Österreich und die Schweiz an, weil die eigentlich auch von der Art und Weise, wie sie als Großfirmen und als mittlere Firmen mit ihren Kunden umgehen, doch sehr, sehr anders ticken als in anderen Regionen der Welt.
Bevor wir uns jetzt dann etwas detaillierter in einzelne Aspekte vertiefen, würde ich gerne mal noch so eine übergeordnete Frage stellen. Was ist denn aus deiner Sicht die größte Veränderung in der Wahrnehmung von CX in Unternehmen heute?
Naja, wir kommen ja aus einer Situation in Anfangs 2022, wo wir eigentlich aus der Corona-Krise rausgegangen sind und alle relativ positiv gestimmt waren. Dann kam dieser unsägliche Krieg in der Ukraine dazu und damit natürlich eine ganze Menge Unsicherheit. Und nichts hasst das Management eines Unternehmens mehr als Unsicherheit. Und insofern wird geschaut, wie kann man wieder Sicherheit schaffen, dadurch, dass man auf die finanziellen Ressourcen achtet. Ja, das heißt aber, alle Bereiche des Unternehmens stehen in irgendeiner Art und Weise auf dem Prüfstand, müssen sich bewähren und müssen eigentlich auch ihren Wertbeitrag liefern. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt für CX-Management. Wir sind da nicht ganz so pessimistisch wie unsere Kollegen aus Amerika, beispielsweise von Forrester. Wir glauben nicht, dass jetzt der flächendeckende Kahlschlag im Customer Experience Management geschieht. Glauben aber, dass man als Verantwortlicher für dieses Thema doch deutlich aufzeigen muss, was ist eigentlich der Wertbeitrag.
Dann lass uns jetzt mal etwas ausführlicher über die Highlights aus dem Trendradar sprechen. Eines der großen Gewinnerthemen, wie ihr das nennt, auf der Dimension People ist Employee Experience Management. Und jetzt gleich meine Frage, um Zweideutigkeiten zu vermeiden, was verstehst du ganz konkret darunter?
Also Employee Experience Management ist das Management der Wahrnehmung der Mitarbeitenden von ihrem Arbeitsplatz, von ihren Möglichkeiten, Kompetenzen. Also zum einen das, was sie können, zum anderen aber auch das, was sie dürfen. Und das ist ja auch nicht wirklich was Neues. Es hat sich ja im Management so langsam aber sicher auch durchgesetzt vor dem Hintergrund von Arbeitskräftemangel, dass nur zufriedene Mitarbeitende zufriedene Kunden bedienen können. Wir schauen uns diese Dimension an unter dem Aspekt, was dürfen Mitarbeitende, was können Mitarbeitende und wie sieht ihr Arbeitsplatz eigentlich aus?
Ich meine, Dinge wie Organisationsklimaforschung oder Mitarbeiterbefragung gibt es ja seit 30 Jahren, 40 Jahren, ach, noch viel länger. Warum rückt aus deiner Sicht das Thema gerade jetzt so wahnsinnig in den Vordergrund?
Liegt ein bisschen daran, dass es von den Dingen, die hier in Bezug mit Organisation untersucht werden in unserem Radar, wahrscheinlich die am leichtesten beeinflussbare Dimension des Managements ist. Das heißt also, man kann relativ schnell eigentlich schauen, wie sehen die Arbeitsinstrumente eines kundenorientierten Mitarbeiters aus. Ja, das heißt also, welche Systeme hat er oder sie zur Verfügung? Man kann auch da einen Business Case rechnen. Ja, also wenn man 10, 15 Systeme beispielsweise im Customer Service durch eines ersetzt, mit dem Mitarbeitende arbeiten und damit auch gerne arbeiten, dann werden die wesentlich schneller, bauen Erfahrung auf, sind zufriedener, bleiben länger und insgesamt ist die Customer Experience besser. Das sind also Dinge, die kann ich in der Entscheidung sehr schnell herbringen, im Gegensatz beispielsweise zu einer Kulturgestaltung, im Gegensatz zu einer Strategie oder auch zum Thema CX Governance.
Du hast jetzt gerade als ein Beispiel den Customer Service genannt, wo man Systeme zusammenführt. Es gibt aber in eurem Trendradar, kommt ihr ja immer wieder auf die Verknüpfung dieser Themen zurück. Gibt es besondere Themen, die bei der Mitarbeiter-Experience besonders gut darauf einzahlen, dass sie sich am Ende dann auch positiv auf die Kundenzufriedenheit oder auf die Customer Experience auswirken?
Ja, vor allen Dingen das, was Mitarbeitende eigentlich entscheiden dürfen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir auch selbstbewusste Mitarbeitende haben. Wenn wir uns über Kundenbeziehungen unterhalten, ja, dann ist der Kunde ja nicht König, der Kunde ist Partner. Und das ist etwas, was ich immer wieder auch hervorheben möchte, um diese Partnerschaft leben zu können und dann auch entsprechende Erfahrungen beim Kunden herbringen zu können, müssen Mitarbeitende auch entsprechend entscheiden können. Wir haben das mal in einem kleinen Experiment hier in der Schweiz ausprobieren können, indem wir den Verfügungsrahmen von Mitarbeitenden, wenn Kunden beispielsweise nicht wirklich happy waren mit den Leistungen der Unternehmung, von 50 Schweizer Franken, das sind so etwa 50 Euro, auf 999 Franken pro Kunde, pro Case erhöht. Und was wir gesehen haben, wesentlich erhöhte Mitarbeiterzufriedenheit. An der Entschädigungssumme hat sich eigentlich nichts geändert, overall. Wesentlich zufriedenere Kunden. Und das Interessante war eigentlich, dass wir etwa 50 Vorgesetzte komplett streichen konnten, weil die hatten nur damit zu tun, mit sogenannten geben Sie mir Ihren Chef anrufen zu kämpfen.
Welche Rolle spielt Weiterbildung für die Mitarbeiter-Experience? Ist das ein großes Thema?
Jetzt ist es so ein bisschen die Frage, was wir unter Weiterbildung verstehen. Es geht auf jeden Fall um Kompetenzaufbau. Und ich glaube, Kompetenzaufbau ist das Wichtigste, um langfristig Mitarbeitende im Unternehmen auch halten zu können. Ja, wir haben ja, wenn wir uns Organisationen anschauen und uns auch Wechselgründe anschauen, warum Menschen ihren Job wechseln, haben wir eigentlich auf der einen Seite ein Burnout-Syndrom. Ja, die Mitarbeitenden arbeiten zu viel, die haben zu viel Stress, die haben zu viel unterschiedliche Themen, zu viel Workload, auf der anderen Seite aber auch Bore-out, ja. Wenn man Jahrzehnte das Gleiche macht, dann ist das vielleicht von der Erfahrungsseite so, dass man sehr schnell wird und auch sehr gut wird in dem, was man macht, aber es ist halt für bestimmte Mitarbeitende halt langweilig. So, und jetzt geht's mir darum, wie kann man denn eigentlich dadurch, dass man immer wieder auch neue Aspekte des Jobs hervorbringt, weiter eigentlich sich bilden, weitere Skills erwerben, nicht nur im Service, aber auch im Marketing oder im Vertrieb. Und ich glaube, dass die umfassenden Kundenmanager, die wir heute sehen im CX, die haben alle mal im Marketing, im Vertrieb und im Customer Service gearbeitet.
Schauen wir doch mal speziell auf die Employee Experience von Customer Experience Managern. Ich höre nämlich immer wieder, unsere Strukturen behindern mich, ich komme nicht voran, ich stoße immer wieder an Grenzen. Ich sage dann immer, das ist ein klassischer Governance-Fall. Und bei euch ist das ja auch ein eigenständiges Thema. Wie grenzt ihr CX-Governance von den normalen Strukturen und Prozessen im Unternehmen ab?
CX-Governance ist für uns eher das Regelwerk des Unternehmens. Ja? Regelwerk des Unternehmens im Prinzip, was tun wir nicht? Und was dürfen unsere Mitarbeitenden und was dürfen sie nicht? Und ich glaube, diese Kombination ist eigentlich das Wichtigste, weil wir müssen uns ja als allererstes mal fragen, wo ist das Thema Customer Experience überhaupt zu Hause? Ja, da haben wir in den letzten Jahren ganz, ganz winzige Fortschritte gesehen. Vielleicht, dass ein CX-Team in der Hierarchie ein bisschen steigt. Aber es geht ja schon darum, dass wir jetzt hier vor allen Dingen Vertrieb, Marketing und Customer Service als Abteilungssicht, ja, auch mal entsprechend uns überlegen, wer macht eigentlich was an der Customer Journey? Und das sind Regeln, die muss man eigentlich als Unternehmen von oben nach unten, also top-down, aufstellen. Und das wird einfach nicht getan. Also da sehen wir ganz, ganz, ganz wenig Bewegung in dem Bereich.
Seht ihr auch irgendwelche Hoffnung machenden Entwicklungen bei CX Governance?
Nein.
Nein.
Nein. Also da muss ich auch mal ganz, ganz klar sagen, nein. Also wir sind ja sonst nicht die Schwarzmaler, aber das ist das Thema sicherlich, was am schwierigsten momentan sich entwickelt, am langsamsten entwickelt und was auch den meisten Change in den Köpfen braucht. Ja. Was ist denn der Anspruch des Kunden, für eine Entscheidungsfindung? Ja, wenn wir jetzt uns darüber unterhalten, dass wir Umsatzausbau betreiben wollen oder dass wir Cost-Cutting betreiben wollen, das sind ja so die zwei klassischen strategischen Ausrichtungen, dann muss doch im Prinzip irgendwer in der Organisation die Perspektive des Kunden einbringen. So, und jetzt ist meine erste Frage, wer tut das denn und wie wichtig ist diese Perspektive bei den Entscheidungen, die im Unternehmen getroffen werden?
Jetzt sehe ich aber natürlich in vielen Unternehmen Funktionen wie den Customer Journey Manager, bei dem im Prinzip aus unterschiedlichen Bereichen und in so einer ganzheitlichen Sicht genau diese Informationen zusammenlaufen, der dann die Entscheidung zumindest vorbereitet für die nächste Hierarchiestufe. Was ich persönlich tatsächlich eher Hoffnung machend empfinde, weil man jetzt tatsächlich schon hinorganisiert in eine Organisation, die siloübergreifend ist. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, kannte man aus der Matrix-Organisation auch schon früher. Und die armen Menschen, die horizontal in der Matrix arbeiten, die arbeiten sich gerne auf und genau die scheitern ja auch wieder an diesen Governance-Strukturen. Was wäre denn eine gute Lösung, um solche Leute in der Praxis tatsächlich zu unterstützen, dass die diese Entscheidungen mit der entsprechenden Autonomie auch treffen können?
Also eine gute Lösung wäre beispielsweise, dass man eigentlich den Rahmen definiert. Ja, was ist innerhalb einer Customer Journey, einer bestimmten Kundengruppe, die wir haben, eigentlich der Entscheidungsrahmen und wo liegt dieser Entscheidungsrahmen? Wir haben das mal zumindest von der Aufbauorganisation unter dem Stichwort Multi-Experience beschrieben. Man darf ja nicht immer nur einen Trend alleine sehen, sondern es geht hier dann eigentlich darum, dass wir aus den Silos Marketing, Vertrieb und Service Zulieferungen haben an die Journey. Ja, beispielsweise das Thema Content. Ja, oder das Thema Conversion. Wo wird eigentlich überhaupt innerhalb einer Journey ein Verkaufspunkt gesetzt? Wo kann ein Kunde eigentlich unsere Produkte und Dienstleistungen kaufen, erwerben und wo wird ihm das überhaupt angeboten? So, und zum Schluss das Thema Konversationen, das heißt also die Überlegung, wo hat ein Kunde Redebedarf, ja? Und wo schaffen wir es auch, unsere Infrastruktur so aufzustellen, dass dieser Redebedarf befriedigt wird, sei es durch einen Menschen oder durch ein automatisiertes System? Also ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Dafür müssen wir uns aber vom Selbstverständnis her anders aufstellen und die Customer Journey Manager müssen tatsächlich dann eine hierarchische Verfügungsgewalt und auch Budgetkompetenz haben. Das ist eigentlich für mich der wichtige Punkt.
Kommen wir zu einem ganz anderen Thema, das ich mir aber unbedingt rauspicken musste, nämlich das Wissen über Kunden im Unternehmen, eines der zentralen Elemente für jedes CX-System. Customer Insights ist ja eigentlich das tägliche Brot von Forschungsinstituten, Fachabteilungen. Ich selbst habe das ja jahrelang auch gemacht. Ihr habt dazu aber den Oberbegriff des Outside Insight eingeführt. Warum braucht es einen neuen Begriff? Und was drückt der aus?
Ja, wir haben sehr, sehr lange über diesen Begriff gestritten, diskutiert. Wir sehen momentan eigentlich im Bereich der Kundenforschung, und wir hätten das auch Kundenforschung nennen können, eigentlich zwei ganz große Defizite. Zum einen ist das Defizit, was wird wirklich am Kunden und mit dem Kunden an Insights generiert. Das fängt schon mit einer Customer Journey an. In 50% der Unternehmen, die ich heute von innen sehe, funktionieren Customer Journey Workshops an einer von irgendeiner internen Abteilung vorgegebenen sogenannten Customer Journey. Ob diese Customer Journey dann tatsächlich dem entspricht, was der Kunde wahrnimmt, ob die Schritte genauso funktionieren, wie sie im Kopf des Kunden funktionieren, ob der Kunde wirklich an den gleichen Stellen Entscheidungen trifft, das ist überhaupt nicht klar. Das heißt also, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass wir gesagt haben, Voice of the Customer können wir es nicht nennen, deswegen, weil das in einer ähnlichen Problematik wie früher die CRM-Systeme als System verstanden wird. Also als eine Möglichkeit, Daten irgendwo beim Kunden zu generieren, zu systematisieren, abzuspeichern und dann entsprechend eigentlich vor allen Dingen auf einer Zahlenbasis zur Verfügung zu stellen. Und da sehen wir also auch relativ klare Fehler. Uns ging es im Prinzip vor allen Dingen um die Kombination von Outside, also tatsächlich durch den Kunden generierte, Insights, also das heißt Verständnis ich sag mal auch Hinweise zu generieren, wie man letztendlich Painpoints auch abstellen kann. Das war eigentlich die Kernidee dabei und so sind wir darauf gekommen, dass wir mit diesem Punkt hier etwas prägnanter sein müssen.
Ich würde jetzt ja gegen argumentieren, dass eine Customer Journey, wenn ich so einen Workshop mache, natürlich immer Komplexität etwas reduzieren muss und dass im Zweifel im Kopf eines Kunden jede Journey irgendwie anders ausschaut. Solange es hilfreich ist, dass alle, die an diesem Workshop teilnehmen, verstehen, wie eine vielleicht auch idealtypische Customer Journey ausschauen könnte oder zumindest die wichtigsten Customer Journeys ausschauen könnten, wäre das für mich unter dem Aspekt der Insights-Generierung schon gut genug. Ihr sagt aber, das ist euch immer noch zu wenig, weil ich meine, es gibt natürlich auch noch das Element, dass ich im Rahmen von Customer Journey Analytics eine Vielzahl weiterer Informationen damit dazu packen kann.
Also aus meiner Sicht muss man das erstmal kombiniert machen. Das heißt also, dass man zunächst überhaupt mal, und da haben wir ja seit 20, 30 Jahren auch die entsprechenden Methoden mit einer Sequential Incident Methodologie, beispielsweise mal abfrage, wie Kunden überhaupt in ihrer Journey entscheiden, was überhaupt die Steps sind. So, und wenn ich die Steps habe, dann kann ich natürlich mit Mitarbeitenden einen Customer Journey Workshop gestalten, der sehr, sehr viel Impact hat, der sehr stark auch die Journeys verbessert. Mir geht es vor allen Dingen darum, dass man zu Beginn eines solchen Programms nicht unbedingt auf den falschen Grundlagen aufsetzt. Dass das, was du beschrieben hast, was bringt, ja, völlig klar. Aber ich glaube, darunter leidet das Thema CX auch momentan enorm, dass man an ganz vielen Stellen anfängt, wo man sagt, ja, das bringt was, ohne die Zusammenhänge zu sehen. Und das im Prinzip impliziert auch, dass viele, viele Menschen in der Organisation am Kunden herumbasteln, ohne dass eine übergeordnete und mit dem Senior Management abgesprochene Strategie entsteht.
Jetzt rutscht man gerade in zwei Stränge rein, wo ich jetzt gerade überlege, wo ich den Schwerpunkt setze, weil das eine ist der Insights-Begriff, weil Insights ist für mich etwas, das entsteht im Kopf des Verstehenden. Und zwar idealerweise dann, wenn er seine Entscheidung treffen muss. Wenn ich es vor 3 Monaten verstanden habe und heute mich nicht mehr erinnere, wie es eigentlich war, nützt es mir auch nichts. Aus meiner Erfahrung, der wirklich viele Insights-Daten zur Verfügung gestellt hat in seiner beruflichen Laufbahn, haben viele Unternehmen eher das Problem, dass das entscheidungsrelevante Wissen zwar irgendwo in einem Ordner steckt, aber zum Zeitpunkt, wo die Entscheidung getroffen werden muss, weiß es derjenige, der die Entscheidung treffen muss, nicht. Oder du hast auf einer zentralen Ebene, hast du jetzt genau begriffen, wie komplex das alles ist und was da reinspielt, aber in die Breite kriegst du es auch nicht, weil sich auch nicht jeder in der Breite dafür interessiert. Haben wir also nicht eigentlich eher ein Knowledge-Management-Problem, weil große Unternehmen wenden ja sehr viel Geld auf, um diese Insights zu generieren?
Also ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass wir die auch nicht verdichtet genug haben. Ja, und das ist für uns eigentlich das Transportieren der Insights in die Organisation hinein. Klassische Aufgabe einerseits in Bezug auf Outside Insight, andererseits aber auch in Bezug auf die Verarbeitung in einem Management-Cockpit. Und die Management-Cockpits, die wir heute sehen, sind entweder zu kompliziert oder zu einfach. Und das ist die ganz große Schwierigkeit, die wir da haben. Das heißt also, was wird unter einem Management-Cockpit verstanden? In vielen Organisationen auch Herrschaftswissen. So, und das ist eben halt genau die Frage, wie schaffen wir es in einer Organisation, Transparenz darüber zu bekommen, was sind denn unsere, nennen wir es 15, 20 wichtigsten KPI. Wer in der Organisation ist dafür verantwortlich, diese KPI entsprechend zu verbessern? Und wann stehen diese KPI für Entscheidungen zur Verfügung? Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, hängt aber wiederum mit Outside Insight zusammen. Ich werde immer anhand der Prozesskennzahlen gefragt, ja, was nehme ich denn da rein? Und meine Antwort ist dann immer, das kommt darauf an, wie die Journeys bei Ihnen aussehen und was im Prinzip eigentlich die kritischen Momente sind. Ja, was sind die sogenannten Moments of Truth? Dann werde ich gefragt, wie finden wir das denn heraus? Ja, wir fragen und beobachten unsere Kunden. Und das ist eben halt der wichtige Punkt. Da kannst du nicht setzen, so hier ist jetzt der wichtigste Moment, sondern du musst eigentlich immer wieder permanent in Frage stellen, wie sehen die Journeys aus und welcher Schritt in dieser Journey ist momentan eigentlich der kritische Schritt, an dem sich entscheidet, will der Kunde weiterhin eine Beziehung zu meinem Unternehmen oder überlegt er sich auf Basis der schlechten Erfahrung zur Konkurrenz zu
wechseln? Jetzt haben wir zwei Personen in dem Spiel. Das eine ist sowas wie Gott, der das fürs ganze Unternehmen begriffen hat. Das andere ist der Mitarbeiter, der konkret in der Situation entscheiden muss. Und eigentlich sind Voice of the Customer Systeme aus meiner Sicht ja viel weniger ein echtes in der Breite Insight-System als vielmehr ein für den einzelnen Mitarbeiter gemachtes Insight-System, weil er ja im Prinzip ein Feedback bekommt, aufgefordert wird, auf Basis dieses Feedbacks eine Handlung vorzunehmen und das Ergebnis dieser Handlung idealerweise wieder zurückgespielt bekommt. Aus eurer Sicht kommen diese Systeme aber auch nicht gut weg. Warum?
Die kommen schon gut weg, wenn sie richtig eingesetzt werden. Und ich meine, du machst das sehr lange und weißt, wie diese Systeme idealerweise eingesetzt werden sollten. Und was wir da einfach gesehen haben, ist, dass sehr häufig bei solchen Systemen vor allen Dingen auf den Score-Wert gelegt wird und weniger auf die nachfolgende Feedback-Frage, warum haben sie uns denn diesen Score gegeben? Ja, und das hängt sehr stark damit zusammen, dass Unternehmen noch sehr stark in der Marktforschungslogik festhängen. Die befragen einzelne Aspekte. War der Mitarbeiter freundlich? War der Mitarbeiter hilfreich? Haben sie eine Lösung bekommen? Und die fragen nicht offen, würden sie uns weiterempfehlen oder wie zufrieden sind sie, je nachdem, was man hier bevorzugt? Und warum haben sie uns diesen Score gegeben? Aus dem Warum. Daraus können wir dann das machen, was du beschrieben hast und was wirklich wichtig ist. Ja, den Rückschluss ziehen und entsprechend eigentlich feststellen, woran es liegt. Alles andere ist ja nur eine Hypothese. Ja, es liegt an der Freundlichkeit. Ja, es liegt an der Schnelligkeit. Wir befragen dann zu viel, kriegen zu wenig Antworten und auch nur die schlechten Antworten und kriegen dann nicht den Hinweis, was ist eigentlich das Problem des Kunden.
Da muss ich dir leider die Euphorie mit der Warum-Frage nehmen, weil wenn du mal 1000 Kunden nach dem Warum gefragt hast, kommt immer wieder dieselbe Soße. Und es ist extrem schwierig, da rauszufinden, ist jetzt irgendwie noch was extrem Neues, was wirklich überraschend Neues da drin, weil das überliest man einfach, weil es auch wieder zu flächendeckend im Moment ich möchte nicht sagen gemüllt, weil das wird dem Feedback nicht gerecht, aber das ist das, was ich meine, in der Analyse geht es dann einfach unter, weil du nach Hauptkategorien dann analysieren musst und das sind dann irgendwann mal immer dieselben. Insofern, alle sagen immer, man muss den Kunden nach dem Warum fragen. Ja, muss man, aber im Zweifel dann auch eher wiederum qualitativ, wenn du wirklich in der Tiefe was lernen möchtest, als über so ein Voice of the Customer System, das gibt dir halt nur ja, so ein bisschen qualitativen Hintergrund, was für den einzelnen Mitarbeiter wahrscheinlich wichtiger ist.
Genau, und das ist ja genau das, weswegen wir sagen, Voice of the Customer Systeme sind für uns nicht der Weisheit letzter Schluss, sondern es geht wirklich darum, okay, gibt es ein Muster da drin, dann erkennt das Teil das Muster, ja, dann ist das gut für einen einzelnen Mitarbeiter, aber es erkennt keine strukturellen Probleme. So, wenn wir strukturell die qualitative Frage stellen und wirklich als offene Frage stellen, dann ist doch die Frage, wie können wir dann damit umgehen und wie können wir das dann entsprechend so verdichten, dass wir daraus Know-how rausziehen. So, und der Umgang mit Fließtext, ja, das ist eben halt etwas, wo ich nach wie vor einfach sehe, dass das viele, viele Unternehmen eigentlich nicht hinbekommen oder es als zu sehr, also zu technisch ansehen und dann sagen, ja, nee, das ist nur was ganz große Unternehmen mit großen Voice of the Customer Systemen können.
Ja, was aber eigentlich heute auch nicht mehr stimmt, weil es relativ kostengünstig auch für kleiner geht, aber man braucht sehr viel Hirnschmalz und Erfahrung, um es gut aufzusetzen. Und wenn man es gut aufgesetzt hat, dann kann das nämlich auch wieder Gott, der praktisch die Gesamtsicht aufs Unternehmen hat, unterstützen über Customer Journey Analytics. Und ich habe mich jetzt gefragt, Customer Journey Analytics ist ja ein großes Thema, auch bei euch. Was ist denn für dich der große Unterschied zwischen einem intelligent gemachten Customer Analytics Dashboard und einem Management Cockpit, weil für mich sind beides Cockpits, die mich zum Handeln bringen.
Das ist eine sehr, 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 sehr gute Frage und wahrscheinlich eine Definitionsfrage. Ein Customer Analytics Cockpit hat häufig viel zu viele, Einzelaspekte drin. Das heißt also, wenn wir das versuchen zu konsolidieren, dann haben wir hier Einzelaspekte über quasi jede Journey im Unternehmen drin. Wenn du jetzt, eine mittelgroße Versicherung, eine mittelgroße Bank nimmst, dann reden wir da sehr schnell über 50, 60 Journeys. Und das ist etwas, das kriegst du in die Gottwelt, so wie du es ausdrückst, ja,
Ja, Gott hat kein Problem damit, aber alle, die nicht Gott sind.
Eben ins Top-Management kriegst du das nicht mehr rein in die Köpfe. Und jetzt ist die Frage, wie konsolidierst du die Insights? die du hier hast, aus dem Customer Analytics. Du hast eine ganze Menge an Informationen. Wie konsolidierst du das so, dass du sagst, welches sind die 5 bis 10 wichtigsten Stellhebel? So, die 5 bis 10 wichtigsten Stellhebel, auf die wir uns vielleicht in der nächsten Periode konzentrieren. So, und dann geht's mir darum, wie können wir hier die Logik darstellen? Und zwar Logik, wenn wir uns ein Management-Cockpit ansehen, was eigentlich vernünftig aufbereitet ist, ist fast immer, dass wir das, was wir tun, nämlich die Prozesse, mit dem, was die Kunden wahrnehmen, nämlich KPIs, wahrnehmungsorientierte KPIs wie Zufriedenheit oder NPS oder Effort Score, mit dann letztendlich dem linken, was hinten rauskommt, den Geschäftskennzahlen. So, und dieser Link funktioniert noch in den meisten Analytics-Dashboards, die wir sehen, viel zu wenig, weil die im Prinzip eigentlich vor allen Dingen Zahlen aus dem Kundenverhalten zusammenbringen, aber zu wenig linken, was passiert vorne in den Prozessen. Ja, was machen wir denn, um das, was wir am Kundenverhalten sehen, zu beeinflussen? Und zum anderen, was kommt denn hinten raus? Das heißt also, was von dem, was wir hier aus dem riesen Kundenverhalten sehen, ja, ist überhaupt Umsatz- und kostenrelevant?
Für mich gehört das tatsächlich auch in ein gutes Dashboard für den Customer Journey Manager, der ein Level unter Gott ist. Und weil nur so kann er auch vernünftig einschätzen, wie seine Situation in der Customer Journey ist. Und insofern finde ich das auch eine wichtige Anregung. Wir könnten jetzt sicher noch endlos alle möglichen weiteren Themen aus dem CX-Trendradar rausnehmen. Aber eine Sache, nachdem ich da selber auch sehr fasziniert von bin, da lasse ich dich jetzt nicht raus. Und zwar ist das Thema CX-Ökosysteme, die ja auch sehr pusht. Was kennzeichnet ein CX-Ökosystem in einem Unternehmen?
Also vielleicht muss man mal mit einer Definition von Ökosystem anfangen, weil das tun einfach die wenigsten. Das haben wir auch im diesjährigen Radar nicht wirklich gut gemacht. Ein Ökosystem ist eine Lebensgemeinschaft von Lebewesen in einem bestimmten Lebensraum. So, das ist die beste Definition von Ökosystem, die ich jemals gelesen habe. Lebensgemeinschaft von Lebewesen in einem bestimmten Lebensraum. So, wenn wir jetzt den Lebensraum eigentlich als eine, ja, ich sag mal, eine Lebenswirklichkeit unserer Kunden sehen, ein Thema, was unsere Kunden bewegt, ja, und die Lebensgemeinschaft als Anbieter, ja, als Anbieter zu diesem Thema in einem bestimmten Lebensraum, also in der Verknüpfung, dann haben wir eigentlich die Ausgangssituation, dass wir uns zu einem bestimmten Thema im Kopf des Kunden ein integriertes Angebot über mehrere Anbieter hinweg letztendlich gestalten. So, und wir haben das am Beispiel des Mercedes Elektroautos EQS mal dargestellt im Report. Das geht aber natürlich für quasi jede Lebenswirklichkeit. Lebenswirklichkeit Auto, Lebenswirklichkeit Gesundheit, Lebenswirklichkeit Wohnen, Lebenswirklichkeit Arbeiten. Wenn wir uns jetzt über CX unterhalten, dann ist natürlich, haben wir zwei Aspekte da dran. Einerseits, wie sieht die Customer Experience solcher Ökosysteme aus? Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, wie kann eigentlich das Thema CX in einem Unternehmen als Ökosystem aufgebaut werden, mit den Anbietern, die dieses System technisch unterfüttern. Und da haben wir ein schönes Beispiel bei unserem Partner BSI gesehen. Was die machen, ist im Prinzip, dass die eigentlich alles, was sie zum Thema Marketing-Automation im Unternehmen, in einzelnen Kundenunternehmen implementieren, die besonders guten Ideen, die besonders guten automatisierten Kampagnen, da fragen sie den Kunden, ob das zurückfließen darf in den Standard der Software. Gleiches bei den sogenannten Brains, also AI-Anwendungen, beispielsweise zum Thema Abgangswahrscheinlichkeitsmessung. So, und was die schaffen, ist eigentlich durch die Implementation in unterschiedlichen Unternehmen ihr Ökosystem an Ideen, an Anwendungsmöglichkeiten wesentlich größer zu machen und so eigentlich exponentiell zu wachsen. Und das finde ich wahnsinnig smart. Das gilt eigentlich für fast alle Ökosysteme, dass es einen geben muss, den sogenannten Orchestrator, der letztendlich diese smarte Art und Weise des Datensammels, Datenaggregierens und des Daten wieder zur Verfügung stellens, ja, an die Community, an die Kunden, die in diesem Ökosystem sind, dann auch orchestrieren kann.
Das ist ein gutes Beispiel für B2B. Ich habe jetzt noch, mir ist spontan eben dann auch noch eingefallen, wenn du siehst, wie smart versucht, ein Ökosystem zu bauen mit einem umfassenden Mobilitätsangebot, wo das Auto halt ein Bestandteil, aber nicht das alleinige ist. Oder wenn du schaust bei Fressnapf die, oder bei Zoo Plus, die versuchen für den Tierbesitzer ein komplettes Ökosystem zur Verfügung zu stellen, vom Tierarzt bis zum Handel mit Tierprodukten. Das ist natürlich auch eine Erweiterung der eigenen Kompetenzen, die insgesamt aber zu einer besseren, holistischeren Customer Experience auf Kundenseite führt. Ich bin ja der Meinung, da kommen Unternehmen nicht drum rum, sich stärker mit auseinanderzusetzen. Was war eure Beobachtung dahingehend jetzt bei eurer beim CX Trendradar? Wie weit sind da die Unternehmen schon?
Ich glaube, das wird das nächste große Thema und das haben viele Unternehmen auch verstanden. Was Unternehmen schlecht verstehen, ist ihre Rolle in diesem Ökosystem, weil um die Rolle dieses Orchestrators wahrzunehmen, brauchst du einen gewissen Platz im Kopf des Kunden. So, das heißt also, der Kunde wacht morgens auf und denkt beispielsweise an sein Zuhause, sein Auto, seine Katze, ja, seinen Hund, seine Kinder. Und ich glaube nicht, dass jemand aufwacht und an seine Bank denkt oder an seine Versicherung oder seine Telco oder seinen Stromanbieter. Und wenn das aber nicht der Fall ist, dann können diese Unternehmen oder haben diese Unternehmen es wahnsinnig schwer, die Rolle des Orchestrators im Kopf des Kunden wahrzunehmen. Und das ist eben halt die Besonderheit bei B2C, dass wir hier entsprechend eigentlich Voraussetzungen haben, um eben halt auch CX zu gestalten. Nur derjenige kann CX gestalten, der diesen Platz im Kopf des Kunden wahrnimmt.
Wunderbar, weil CX-Ökosysteme, da machen wir mal noch eine eigene Sendung dazu. Ich finde das so spannend. Ich habe das schon mal vor 2 Jahren gemacht und ich glaube, wir sind einfach deutlich viele Schritte noch mal weitergekommen. Euer CX-Trendradar, wie immer super spannend, kann ich auch nur empfehlen. Alle Links dazu gibt es in den Shownotes. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für deine Zeit und für deine Insights, lieber Nils. Bis zum nächsten Mal.
Danke dir, lieber Peter. Ciao.
Das war Nils Haffner zum CX Trendradar 2023. Nils ist Professor für Kundenbeziehungsmanagement an der Hochschule Luzern und zusammen mit Harald Henn Autor des Trendradars. Alle Links zum kostenfreien Download des vollständigen Berichts findest du in den Shownotes. CX Talks bedankt sich an dieser Stelle auch bei seinem Sponsor Paulus Risalt, dem Beratungspartner für den gehobenen Mittelstand und agile Konzerne, wenn es darum geht, die Kundenloyalität, das Mitarbeiterengagement oder Kostenstrukturen zu optimieren, mit oder ohne Softwarelösungen führender Anbieter. Paulus Risalt lässt sich dabei zu 100% am realisierten Erfolg seiner maßgeschneiderten Umsetzungskonzepte messen. Mehr Informationen unter www.paulusrisalt.de. Und damit sind wir am Ende der heutigen Episode angelangt. Wenn es dir gefallen hat, dann abonniere CX Talks, wie die vielen anderen treuen Zuhörer. Nutze vor allem auch ältere Episoden zur Weiterbildung in einem für dich aktuellen Thema. Unter links.cx-talks.com findest du eine Auflistung sämtlicher thematischer Playlisten von CX Talks, falls dich spezielle Technologie oder nur die Praxisfälle interessieren. Ich freue mich auch immer über Themenwünsche und Feedback zu den Folgen. Schreibe mir eine E-Mail an pirna@cx-talks.com, besuche die Website, informiere dich über aktuelle Weiterbildungsangebote unter lernen.cx-talks.com und höre vor allem bei der nächsten Folge wieder zu. Bis dahin. Das war CX Talks, der erfolgreichste deutschsprachige Podcast für Customer Experience Management. Mehr Informationen zu CX Talks findest du im Newsletter des ICEM, auf LinkedIn und unter www.cx-talks.com.